Das ist Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten.
Roger that, bogey to check back into me now. Bravo, close that, you copy.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Markus und gemeinsam mit Wikipedia bringe ich dir viel Wissenswertes zu den Ikonen der Luftfahrt auf deine Ohren. Jede Folge ein neues Flugzeug. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Liebe Leute, letzte Woche haben wir ja über die Luftbetankungen im Allgemeinen gesprochen. Heute nehmen wir uns das allgemein wichtigste und weit verbreitetste Tankflugzeug vor, die KC-135 Stratotanker. Und wir machen gar nicht lange rum, wir steigen direkt ein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Die Boeing KC-135 Stratotanker ist ein in den 1950er Jahren für die United States Air Force entwickeltes vierstrahliges Tankflugzeug. Sie ersetzte die Boeing KC-97. Neben der Luftbetankung dient sie auch zum Transport von Fracht und Truppen. Sie ist ein Untertyp der variantenreichen C-135-Familie, die wie die Boeing 707 auf der Boeing 36780 basiert. 1954 zunächst als Zwischenlösung gedacht, bestellten die US-Luftstreitkräfte insgesamt 732 Einheiten der Bauart KC-135A. Seither wurde das Modell vielfach umgerüstet und mit moderneren Turbofan-Triebwerken ausgestattet. Im Oktober 2014 waren weltweit noch rund 422 Maschinen im Einsatz, die mit 397 Stück, überwiegender Anzahl bei der US Air Force, und rund zwei Dutzend in Frankreich, der Türkei und in Singapur im Einsatz waren. Bei allen militärischen Konflikten der USA seit den späten 1960er Jahren spielte dieses Modell eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Kampfflugzeuge, Bomber und Aufklärer, deren Einsatzradius sich durch eine Luftbetankung erheblich vergrößerte. In der US Air Force sind Maschinen dieses Typs mit einem Durchschnittsalter von über 50 Jahren neben der Boeing B-52 die ältesten noch aktiven Flugzeuge. Die Entwicklungsgeschichte. Der Ursprung. Das nach dem Zweiten Weltkrieg im März 1946 gegründete Strategic Air Command, kurz SAC, hatte die Aufgabe, im Ernstfall Ziele mit Langstreckenbombern anzugreifen. Dafür verfügte es über Bomber des Typs B-29 und ab 1948 auch B-50, die aber keine interkontinentale Reichweite hatten. Dadurch blieben Stützpunkte fernab der Heimat zum Auftanken unabdingbar. Die US-Streitkräfte wollten diese Abhängigkeit durch die Einführung neuer Langstreckenbomber und durch die Weiterentwicklung der bis dahin eher experimentell betriebenen Luftbetankung reduzieren. Die ersten Tankflugzeuge des SAC waren umgebaute B-29 und B-50, ab 1951 kamen KC-97 dazu. Die Betankung erfolgte zunächst durch Schwerkraft über einen Schlauch vom höher fliegenden Tanker zum tiefer dahinter fliegenden Empfängerflugzeug. Siehe unsere Folge über Luftbetankungen aus der letzten Woche. Ab 1948 experimentierte Boeing erstmals mit einem starren, steuerbaren Teleskopausleger, dem heute noch gebräuchlichen Flying Boom. Mit ihm und mittels Druckbetankung konnten Transferraten von rund 2300 Liter pro Minute erreicht werden, statt rund 950 Liter beim Schlauchsystem. Nach der Indienststellung des strahlgetriebenen Bombers B-47 bei der US Air Force Ende 1951 erfolgte seine Luftbetankung nur auf sehr unbefriedigende Weise durch die propellergetriebenen Tankflugzeuge. Wegen der stark unterschiedlichen Flugleistung konnte das dafür nötige Rendezvous nur bei relativ niedriger Höhe und Geschwindigkeit und tatsächlich im Sinkflug stattfinden. Der durch den anschließenden Steigflug auf die Einsatzhöhe verursachte zusätzliche Treibstoffverbrauch von bis zu 50% des gerade erst aufgenommenen Treibstoffs verringerte die Effizienz weiterhin. Die bevorstehende Einführung des B-52-Bombers machte die Beschaffung von ebenfalls strahlgetriebenen Tankern also unumgänglich. Boeing hatte schon Mitte der 1940er Jahre mit Studien für Passagier- und Transportflugzeuge mit dem neuartigen Düsenantrieb begonnen. Aber die Fluggesellschaften befürchteten zu hohe Betriebskosten und auch den Vorschlag einer überarbeiteten C-97 als Tanker mit Strahlantrieb lehnte die Luftwaffe im Herbst 1951 noch ab. Sie investierte vorrangig in neue strategische Bomber und wollte nicht auch noch die Entwicklung eines Tankflugzeuges finanzieren. Also entschloss sich Boeing im Frühjahr 1952, ein Demonstrationsflugzeug auf eigene Kosten und eigenes Risiko zu bauen. Am 22. April 1952 bewilligte der Boeing-Vorstand 15 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und Produktion der Boeing 3687, später aufgestockt um eine weitere Million. Der Rollout fand am 14. Mai 1954 in Renton, Washington statt, 2 Monate früher als geplant. Den Erstflug absolvierte die auch Dash 80 genannte Maschine am 15. Juli 1954. Im November 1953 empfahl das Strategic Air Command erstmals konkret die Anschaffung von 200 Tankern für das Haushaltsjahr 1954. Mittlerweile lagen der US Air Force verschiedene Entwurfsvorschläge vor. Neben Boeings 3687 auch der Entwurf für einen Tanker von Douglas mit J-97 Strahltriebwerken, aus der die Douglas DC-8 und die Douglas XC-132 entwickelt wurden. Am 5. Mai 1954 lud die Luftwaffe Boeing, Consolidated Walty Aircraft Corporation, Douglas, Fairchild, Lockheed und Martin zur offiziellen Tankerausschreibung ein, wobei Martin allerdings absagte. Die 4 verbleibenden Wettbewerber Boeings rechneten sich aber bestenfalls theoretische Chancen aus, bei der für den 27. August 1954 geplanten Entscheidung berücksichtigt zu werden. Denn während die Dash 80 bereits auf ihrem 7. Flug im Juli 1954 Lufttankmanöver mit einer B-52 probte, existierten die Konkurrenzvorschläge bis dahin nur auf dem Reißbrett. Darüber hinaus hatte Boeing einflussreiche Fürsprecher, allen voran der damalige SAC-Kommandeur General Curtis E. LeMay, der keine weitere Verzögerung bei der Tankerbeschaffung duldete. Am 3. August 1954 entschied die US Air Force also, als Zwischenlösung 29 Tanker auf Basis des Boeing-Entwurfs für 150 Millionen US-Dollar zu kaufen, bis der endgültige Wettbewerbssieger einsatzbereit sein würde. Rund 2 Wochen später und immer noch vor dem Ende der Ausschreibung erhöhte sie die Bestellung um weitere 88 Exemplare für 240 Millionen US-Dollar. Das neue Tank- und Transportflugzeug erhielt die militärische Bezeichnung KC-135A Stratotanker. Boeing benutzte hierfür die Modellnummer 717. Gegenüber der Dash 80 vergrößerte sich der Rumpfdurchmesser um rund 30 cm. Am 13. Juli 1955 erhielt Boeing die Freigabe durch die US Air Force, neben der Tankerversion auch ein Zivilflugzeug zu produzieren. Boeing vermarktete diese zivile Variante der 3687 fortan als, und jetzt hört mal genau zu, Boeing 707 und erhielt am 13. Oktober 1955 die erste Bestellung von Pan Am. Sie hat gegenüber der C-135-Linie einen nochmals 10 cm größeren Rumpfdurchmesser. Die Luftwaffe befürchtete, dass Boeing der KC-135 nicht die nötige Aufmerksamkeit widmete, die sie verlangte. Daher verlangte die Luftwaffe die Zusage, dass das 707-Projekt die Produktion der Stratotanker keinesfalls verzögerte. Erst im Februar 1955 gab die Luftwaffe Lockheed als Gewinner des Tankerwettbewerbs bekannt. Doch während Lockheed nur ein Prototyp auf Basis seiner L-193 bauen durfte, wurde Boeings Auftrag ein weiteres Mal um 169 KC-135A aufgestockt. Spätestens jetzt war also klar, dass auch der Sieger der Ausschreibung zu den Verlierern zählte, denn die US Air Force hatte auch in den Folgejahren, allein schon aus Kostengründen, nie die Absicht, 2 ähnliche Tankerflugzeuge gleichzeitig zu betreiben. Der paradoxe Ausgang dieses Wettbewerbs löste Kritik und Protest aus und gipfelte in einer Untersuchung durch den US-Kongress, die im Februar 1956 zu dem Ergebnis kam, dass die Luftwaffe Boeing beim Bau der 3687 in unzulässiger Weise unterstützt habe. Unter anderem durch die Überlassung von Werkshallen und die Lieferung militärischer J-57-Triebwerke zur kommerziellen Verwendung. Am Tankergeschäft änderten diese Erkenntnisse nichts. Die KC-135 war als erster und einziger Entwurf kurzfristig verfügbar. Der Produktionsvertrag. Die US Air Force und Boeing begannen am 13. Dezember 1954 mit Vertragsverhandlungen, die am 30. September 1955 in einem ersten Produktionsvertrag für die KC-135A mündeten. Boeing verpflichtete sich, 29 Maschinen für je 6,82 Millionen US-Dollar zu bauen. Dazu kam unter anderem 15,66 Millionen für die Erstausstattung an Ersatzteilen, 1,16 Millionen für Handbücher und technische Dokumentation und eine weitere Million für einen zusätzlichen Rumpf für statische Tests. Der Ausstoß sollte 13 Flugzeuge pro Monat in Renton betragen. Die Abnahmeflüge sollten auf der Larsen Air Force Base stattfinden. Der tatsächliche Preis betrug im Oktober 1958 schließlich 7,48 Millionen Dollar pro Flugzeug. Am 5. Juni 1956 folgte der zweite Vertrag über 68 Tanker, 20 weniger als im August 1954 geplant. Weitere 8 Verträge bis 1964 summierten die Bestellungen alleine für das A-Modell auf 810 Maschinen, von denen letztlich 732 gebaut wurden. Rollout, Erstflug, Tests und Flugerprobung. Beim feierlichen Rollout wurde die erste Serienmaschine der KC-135A am 18. Juli 1956 in Boeings Werk Renton der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ehefrau von Rentons Bürgermeister Joseph Baxter taufte den neuen Tanker mit einer Flasche Wasser aus dem nahen Cedar River auf den Namen City of Renton. Wenige Minuten vor der ersten KC-135 hatte auch die letzte von insgesamt 888 C-97 die Werkshallen verlassen. Die Dash 80 und eine B-52 überflogen anschließend zum Gruß die Veranstaltung. Nach einigen Bodentests startete die KC-135A am 31. August 1956 zu ihrem Erstflug, der eine Stunde und 19 Minuten dauerte. Einen Prototyp gab es nicht, da Boeing die meisten Vorserientests mit der 36780 durchführen konnte. Die US Air Force übernahm diese Maschine am 24. Januar 1957 und flog sie für weitere Tests zur Edwards Air Force Base. Nachdem in den Jahren 1953 und 1954 mehrere Komet-Passagierjets wegen Materialermüdung abgestürzt waren, ordnete die US Air Force im Oktober 1955 an, den KC-135-Rumpf durch hydrostatische Tests besonders zu untersuchen. Boeing entnahm dafür den 8. Rumpf ohne Seriennummer aus der laufenden Fertigung und versenkte ihn in einem 1,6 Millionen Liter Wasser fassenden Tank. Durch Erhöhen und Absenken des Innendrucks wurden verschiedene Flugphasen nachgestellt. 14 hydraulische Stempel simulierten äußere Einflüsse wie Windböen und Steuerkräfte. Ein Testzyklus repräsentierte dabei 6 Flugstunden. Nach 12.155 Zyklen, das entspricht ca. 92.930 Flugstunden, traten Ende 1957 erste Risse in der Außenhaut auf. Die Schwachstellen wurden bei bereits ausgelieferten Flugzeugen verstärkt und die Serienproduktion angepasst. Die Flugerprobung der KC-135A in den Jahren 1957 und 1958 zeigte gegenüber den bisherigen KC-97-Tankern erheblich verbesserte Flugleistung. So stieg die Flughöhe zur Luftbetankung von rund 5.500 Metern, also 18.000 Fuß, nun auf die Einsatzhöhe der strategischen Bomber von rund 10.700 Metern, also 35.000 Fuß. Die maximale Einsatzhöhe lag bei 12.000 Metern, die Steigrate betrug 671 Meter pro Minute, das maximale Startgewicht 134,7 Tonnen. Die neue Stratotanker konnte mit 100.000 Litern fast doppelt so viel Treibstoff im Flug übergeben wie eine KC-97F. Diese hatte 56.700 Liter und eine Transferrate von bis zu 3.400 Litern pro Minute. Daneben traten aber auch einige Probleme zutage, deren Lösung sich teilweise über Jahre hinzog. Die mangelhafte Steuerbarkeit des Tankauslegers konnte Boeing recht schnell durch eine hydraulisch unterstützte Steuerung beheben. Als hartnäckiger erwies sich die unzureichende Stabilität um die Hochachse. Sie äußerte sich in hochfrequenten Flattern der Seitenflosse bei Geschwindigkeiten oberhalb von 0,8 Mach und in Pendelbewegungen des Hecks, das sogenannte Dutch Roll, vor allem beim Landeanflug. Abhilfe sollte eine Versteifung des Seitenleitwerks und ein Gierdämpfer bringen, der vom ohnehin vorgesehenen Autopilot angesteuert wird. Dieses System des Typs Lear MC1 litt aber selbst unter massiven Entwicklungsproblemen, sodass die ersten Serienmaschinen ohne Autopilot und also ohne Gierdämpfer ausgeliefert wurden und auch in den nachfolgenden Jahren immer wieder Nachbesserungen nötig waren. Ab 1962 überarbeitete Boeing nochmals das Seitenleitwerk. Die Höhe wuchs rund um einen Meter, das Seitenruder erhielt eine größere Fläche und eine hydraulische Kraftverstärkung. Größtes Manko der Stratotanker war aber die geringe Antriebsleistung. Je nach atmosphärischen Bedingungen benötigte die vollbeladene KC-135A mit den serienmäßigen Triebwerken J57P43W mit Wassereinspritzung eine Startrollstrecke von 2800 bis 3300 Meter. Eine Bahnlänge, die längst nicht jeder Luftwaffenstützpunkt der US Air Force vorweisen konnte. Bei einem Triebwerksausfall während des Starts und einem Startgewicht von über 119 Tonnen war ein Startabbruch nötig. Die Folge waren Gewichtsbeschränkungen, bis die KC-135-Flotte ab 1982 mit stärkeren Turbofan-Triebwerken zu E- und RT-Modellen aufgerüstet wurde. Technik der KC-135. Rumpf und Leitwerk. Die KC-135 ist ein vierstrahliger Tiefdecker mit 35 Grad gepfeilten Tragflächen und konventionellen Heckleitwerk. Der 39,3 Meter lange fensterlose Rumpf ist komplett druckbelüftet und unterteilt sich in das Hauptdeck mit Cockpit, Laderaum sowie einen Gepäckabteil und dem Unterdeck, in dem sich der Einstiegsbereich im Bug, drei Treibstofftanks, die Fahrwerksschächte, der Einspritztank nur für die A- und Q-Version und im Heck das Abteil des Tankauslegerbedieners befindet. Der Laderaum misst 24,7 Meter in der Länge und 3,28 Meter in der Breite und 2,11 Meter in der Höhe und bietet rund 170 Kubikmeter Raum für 6 Standardpaletten und maximal 37,6 Tonnen Fracht. Die KC-135A bot 80 Sitzplätze entlang der Seiten, was durch eine zusätzliche Doppelsitzreihe auf 160 Sitzplätze gesteigert werden konnte. Bei der KC-135R finden standardmäßig 37 Personen im Laderaum Platz. Nach einer Umrüstung für Medivac-Einsätze passen bis zu 44 Patienten auf Krankentragen hinein. Zur Beladung dient eine 2,97 Meter breite und 1,98 Meter hohe, nach oben offene Frachttür auf der linken Seite vor dem Tragflügel. Eine Bug- und Heckladeklappe hat die KC-135 nicht, sodass die Fracht mit Gabelstapler oder Hebebühne auf über 3 Meter Höhe gehievt werden muss. Die Tragflügel bestehen wie der Rumpf überwiegend aus Aluminium. Sie haben eine Spannweite von 39,88 Metern und eine Fläche von 226 Quadratmeter. Daraus ergibt sich eine Streckung von 7. Sie haben je ein Querruder für niedrige und hohe Geschwindigkeiten, Störklappen und Landeklappen. Ab 1959 rüstete Boeing Vorflügel nach. Dadurch verminderte sich die Überziehgeschwindigkeit um 11 km/h. Das Fahrwerk besteht aus einem Bugfahrwerk mit 2 Rädern und 2 Hauptfahrwerkstützen mit je 4 Rädern unter dem Mittelrumpf. Zur Besatzung gehören Pilot, Copilot, Navigator und Auslegerbediener. Nachdem seit Mitte der 1990er Jahre die KC-135 im Rahmen des Umrüstungsprogramms Pacer Crack, das Crack steht für Kompass, Radar und GPS, moderne Navigationshilfen und ein digitales Cockpit erhielten, entfiel der Arbeitsplatz des Navigators. Der Antrieb. Die KC-135 wird von 4 Strahltriebwerken angetrieben, die einzeln an Pylonen unterhalb der Tragflügel befestigt sind. Dabei kamen bislang 3 verschiedene Typen zum Einsatz, das J57, das TF33 und das F108-Triebwerk. Das Ende der 1940er Jahre für die Boeing B-52 entwickelte Pratt & Whitney J57 ist ein Turbojet-Triebwerk der zweiten Generation. Die ersten 3 KC-135A erhielten das J57P29 mit einer Schubkraft von 47 kN. Die nächsten 26 das 31er. Diese Variante ersetzte Boeing noch 1956 durch das modernere, auch von Ford hergestellte J57 in der 43er-Variante. Dieses Triebwerk hatte 50 kN Schub. Wegen mangelhaft geschmiedeter Titanschaufeln musste es ab Oktober 1956 allerdings durch das 180 Kilogramm schwere, aber nun auch 100.000 Dollar billigere J57-59-Triebwerk mit 50 kN ausgetauscht werden, mit dem fortan alle KC-135A, D, C und 135F ausgestattet wurden. Die Triebwerkszapfluft dient zum pneumatischen Anlassen der Motoren, zur Enteisung und sie versorgt die Klimaanlage und die Pumpen der Wassereinspritzung. Durch diese Einspritzung konnte der Schub je Triebwerk beim Start um rund 10 kN gesteigert werden. Der Tank für das demineralisierte Wasser befand sich im Rumpf zwischen den Hauptfahrwerksschächten und fasste 2536 Liter, was für maximal 2 Minuten Einspritzung reichte. Das System war umständlich und teuer. Sank die Temperatur am Boden unter minus 7 Grad, musste das Wasser abgelassen werden. Fiel die Wassereinspritzung während des Startlaufs bei einem Triebwerk aus, blieb wegen der asymmetrischen Schubkräfte oft nur der Startabbruch. Vor dem Start musste der Wassertank erst wieder aufgefüllt werden. In den 1950er Jahren kostete das aufbereitete Wasser beinahe so viel wie das Kerosin und musste auf abgelegenen Basen erst aufwendig hergestellt und herbeigeschafft werden. Das ist ja interessant. Heutzutage kannst du das für 1,99 € beim DM kaufen. Mit der Einführung des TF-33, der militärischen Version des Pratt & Whitney JT-3D-Triebwerks, ab 1981 konnte die Wassereinspritzung allerdings entfallen, da die Turbofans eine bis zu 30% höhere Schubkraft erbringen als die J57. Die KC-135B erhielten nun das TF-33P9 mit 71,4 kN. Die D- und E-Varianten übernahmen gebrauchte JT-3D-Triebwerke mit 80 kN von zivilen Boeing 707. Und letztere hatten auch Schubumkehr. Das F-108-Triebwerk, das ist die militärische Bezeichnung des CFM56-2, treibt die KC-135R und T-Variante sowie die C-135FR seit 1982 an. Die Turbofan-Triebwerke mit hohem Nebenstromverhältnis sind mit 98,5 kN nochmals wesentlich stärker als die TF-33 und erfüllen modernere Anforderungen an Lärm- und Abgasemissionen. Während des Umrüstungsprogramms von September 1981 bis Juli 2005 stattete Boeing 420 KC-135 der US Air Force sowie 14 für Frankreich, 7 für die Türkei und 4 für Singapur mit F-108-Triebwerken aus. Standardtreibstoff der Stratotanker war zunächst JP4, bis die Luftwaffe es in den 1990er Jahren durch JP8 ersetzte. Alternativ kann das JP5 der Navy oder ziviler Kraftstoff, also Jet A, verwendet werden. Die Tankanlage. Die Stratotanker besitzt insgesamt 10 Kreisstofftanks, je 3 in beiden Tragflügeln, mit 8.660 Litern, 7.825 Litern und 1.650 Litern Reserve. Einen Treibstofftank im Unterdeck zwischen den Flügeln mit 27.670 Litern, je einem im Unterdeck vor den Tragflächen mit 21.980 Liter und hinter den Tragflächen mit 24.285 Litern, sowie einen auf dem Hauptdeck am Ende des Frachtraums. Der hat eine Kapazität von 8.265 Litern. Ist der Tank auf dem Hauptdeck nicht installiert, dürfen nur 3 der 4 Zellen des vordersten Tanks mit dann 17.060 Liter befüllt werden, um den Schwerpunkt des Flugzeugs nicht zu weit nach vorne zu verschieben. Zusammengerechnet kann eine KC-135R also maximal 118.470 Liter Treibstoff aufnehmen und bis auf eine Reserve von rund 2.300 Litern auch wieder in der Luft abgeben. Bei der A-Version lag die Gesamtkapazität bei 113.560 Liter. Der Kraftstoff kann zwischen allen Tanks umgepumpt werden. Nur die KC-135Q hatte 2 getrennte Kraftstoffsysteme, um Spezialtreibstoff transportieren und übergeben zu können. Und ihr erinnert euch an die Luftbetankungs-Special-Folge bzw. die Folge über die Blackbird. Die Q war natürlich das exklusive Tankflugzeug für die SR-71 Blackbird. 8 KC-135 können selbst in der Luft betankt werden, da sie früher für Spezialeinsätze benutzt worden waren. Die Einfüllöffnung liegt an der Stirnoberseite über dem Cockpit. Der Ausleger für die Betankung anderer Flugzeuge befindet sich unterhalb des Hecks. Die Betankung wird von einem Abteil am Ende des Unterdecks aus durchgeführt. Hier liegt der Auslegerbediener, der Boom Operator, bäuchlings auf einer Pritsche und kontrolliert die Lage des Tankauslegers mit der rechten Hand und seine Länge mit der linken. Dieser Flying Boom besteht aus 2 ineinander geschobenen Rohren, deren Gesamtlänge dadurch teleskopartig zwischen 8,5 und 14,3 Meter variiert werden kann. Der Innendurchmesser der Treibstoffleitung beträgt rund 10 cm. Die Steuerung erfolgt über 2 Ruderflächen, den sogenannten Rudervators, die sich mit hydraulischer Unterstützung bewegen. In Ruhestellung liegt der Ausleger am Heckkonus des Rumpfes an. In der typischen Betriebsstellung ist er um 30 Grad nach unten geneigt und auf 12,2 Meter ausgefahren. Bewegungen von 30 Grad zu beiden Seiten bis hin zu 50 Grad nach unten sind möglich. Verschiedene Markierungen und Lichtzeichen signalisieren dem Piloten des Empfängerflugzeugs die richtige Position für den Kontakt. Hat der Auslegerbediener den Einfüllstutzen des Empfängerflugzeugs getroffen, wird die Verbindung mechanisch verriegelt und der Betankungsvorgang über elektrische Kontakte nach den Vorgaben Menge und Pumpleistung gestartet. Die Transferraten liegen zwischen 570 und 1070 Liter pro Minute für Kampfflugzeuge und andere kleine Maschinen und bei bis zu 3400 Litern pro Minute für große Transporter und Bomber bei einem Druck von 3,5 bar. Das Tanken dauert wenige Minuten, beispielsweise bei einer F-16 Fighting Falcon oder bis über eine halbe Stunde bei einer C5 Galaxy. Von der moderneren KC-135R besitzen 20 Exemplare seit Mitte der 1990er Jahre Halterung für je zwei externe Betankungsbehälter, MK32B753 heißen die, des britischen Flight Refueling Herstellers. Die 4,4 Meter langen Behälter mit einem Durchmesser von 0,9 Metern können also bei Bedarf an der Unterseite der Tragflächenenden angebracht werden. Sie beherbergen eine Schlauchtrommel, die den Schlauch mit Fangtrichter auf eine Länge von 24 Meter abwickelt. An der Spitze des Behälters befindet sich eine Staudruckturbine mit zweiblättrigem Rotor, der die Kraftstoffpumpe und Winde antreibt, sodass das System, wenn nötig, auch unabhängig von der Stromversorgung der KC-135 arbeiten kann. Die Pumpleistung beträgt 1500 Liter pro Minute. Eine mit diesem Multipoint Refueling System, kurz MPRS, ausgerüstete Stratotanker kann ihren Treibstoff während eines Einsatzes, also sowohl mit starrem Ausleger an andere US Air Force Flugzeuge weitergeben, als auch mit Schlauchausleger an Flugzeuge der US Navy, des USMC und der NATO. Zur Betankung dieser Flugzeugtypen mit Tanksonde kann außerdem an den starren Ausleger aller KC-135 ein Schlauchadapter montiert werden. Den kennen wir auch schon aus der letzten Folge über Luftbetankung, der sogenannte Boom-Droke-Adapter.
Kurze Werbung.
Ihr kennt das ja schon, hier mal wieder ein wenig Werbung in eigener Sache. Ihr kennt ja unsere spannenden Bonusfolgen. Das sind sehr interessante zusätzliche Folgen, die ihr euch auf Spotify und Apple Podcast gegen eine kleine monatliche Gebühr freischalten und anschließend hören könnt. Und dazu haben wir ein paar Hinweise. Denn wir bekommen immer mal wieder Nachrichten, wie das denn eigentlich funktioniert. Also das Ganze ist ganz einfach. In Spotify zum Beispiel geht ihr einfach auf irgendeine Bonusfolge. Dort seht ihr da, wo normalerweise das Play-Zeichen steht, ein kleines Schloss. Da drückt ihr drauf und dann bekommt ihr eine an die bei Spotify für euer Profil hinterlegte E-Mail mit weiteren Infos und einem Link. Diesem Link folgt ihr und der führt euch zu Stripe. Das ist ein weltweit führender Zahlungsanbieter wie zum Beispiel PayPal, den Spotify integriert hat. Mit Stripe arbeiten auch viele international sehr bekannte Unternehmen zusammen, wie zum Beispiel Amazon, BMW, Zara, Ford und so weiter. Das ist also keine kleine Klitsche oder so, das war mir persönlich auch sehr wichtig, Stichwort Sicherheit. Dort hinterlegt ihr einfach eine Kreditkarte und schwupps, schon seid ihr automatisch für alle bestehenden und alle noch kommenden Bonusfolgen freigeschaltet. Die Bonusfolgen bekommt ihr aktuell für gerade mal 2,99 Euro im Monat. Und nein, nicht pro Folge, sondern pro Monat für alle Folgen. Ihr braucht auch, soweit wir das wissen, keinen kostenpflichtigen Spotify-Account, um euch die Bonusfolgen freizuschalten. Das heißt, wenn ihr einen kostenfreien Spotify-Account mit Werbung habt, könnt ihr euch trotzdem die Aircraft Stories Podcast Bonusfolgen für nur 2,99 € im Monat freischalten. Und wenn ihr bei der Freischaltung auch ein kleines Häkchen setzt in dem Feld, dass wir euch E-Mails schicken dürfen, ja, dann senden wir euch vielleicht sogar eine kleine Willkommens-E-Mail. Also, nochmal kurz zusammengefasst, es ist ganz einfach. Einfach auf das kleine Schloss irgendeiner Bonusfolge klicken, E-Mail bekommen, Link folgen, Kreditkarte hinterlegen und fertig. Schon habt ihr für nur 2,99 € im Monat alle Bonusfolgen freigeschaltet. Ach, und ihr könnt natürlich jederzeit kündigen, also keine nervigen Mindestvertragslaufzeiten oder so Quatsch. Schaltet euch noch heute die Bonusfolgen über das kostenpflichtige Abo bei Spotify frei, genießt die spannenden zusätzlichen Folgen und freut euch über das gute Gefühl, uns im Aircraft Stories Podcast nachhaltig zu unterstützen. Wir sagen vielen Dank. So, und nun wieder viel Spaß in der heutigen Folge.
Werbung vorbei.
Und nun gehen wir auf die verschiedenen Varianten der KC-135 ein. Wir beginnen mit der KC-135A, über die haben wir jetzt schon ganz oft gesprochen. Diese ist die ursprüngliche Version der Stratotanker und die einzige neu gebaute Tankerversion für die US Air Force. Von Anfang 1956 bis Ende 1964 produzierte Boeing 732 Exemplare in 27 Blöcken. Abgesehen von den Testflugzeugen übernahm die US Air Force die erste Maschine am 28. Juni 1957 für die 93. Luftbetankungsstaffel auf der kalifornischen Castle Air Force Base, wo die Ausbildung der Besatzung stattfand. Ende desselben Jahres stellte die Luftwaffe die ersten KC-135 für reguläre Einsätze in Dienst. Das letzte A-Modell erreichte am 12. Januar 1965 seine Einheit. Etliche KC-135 wurden im Laufe der Jahre zu einer Vielzahl von Varianten umgebaut, darunter JKC-135 und NKC-135 für Tests, EC-135A und L als luftgestützte Kommandoposten und Relaisstation und RC-135 für Aufklärungszwecke. Und wir hatten es schon mal genannt, für den Transport und die Weitergabe von speziellem Treibstoff für die SR-71 Blackbird und ihrer Vorgänger entstanden zwischen 1961 und 1967 insgesamt 56 KC-135Q. Das ist schon eine Menge. 56 Tankflugzeuge, Spezialtankflugzeuge, allein nur um ein Missionsprofil darzustellen. Das ist schon krass. Ab 1981 ließ die Air Force die meisten KC-135A modernisieren. Rund 160 Maschinen erhielten leistungsfähige Turbofan-Triebwerke des Typs TF-33 und anschließend die Bezeichnung KC-135E. Etwa 345 Exemplare wurden von 1982 bis 1995 unter anderem mit F-108 Turbofans zu KC-135R umgerüstet. Insgesamt 4 KC-135A nutzte die Air Force ab 1960 gemeinsam mit der NASA für Parabelflüge zum Astronautentraining und für Experimente in der Schwerelosigkeit. Die Maschinen erhielten ein gepolstertes Hauptdeck, das sonst dort installierte Hilfstriebwerk und der Hecktank wurden ebenso wie der Tankausleger entfernt. Elektrik und Hydraulik an die neuen Einsatzbedingungen angepasst. Die so umgebauten Flugzeuge waren als Weightless Wonder, also zu Deutsch das schwerelose Wunder, oder auch als Vomit Comet, deutsche Entsprechung für oder auch als Vomit Comet, das würde entsprechend der Kotzbomber benannt, sehr stark. Zwei dieser KC-135 sowie die C-135A betrieb das Air Force Systems Command vom 1960 bis 1973 von der Wright-Patterson Air Force Base aus. 1974 übernahm die NASA die Programmleitung und verwendete von der Ellington Air Force Base aus eine Maschine, die bis zu ihrem Einsatzende im Dezember 1995 über 57.600 Parabeln flog. Von Mai 1995 an folgte eine weitere Maschine, die im Oktober 2004 nach 13.605 Flugstunden und 34.757 Parabeln außer Dienst gestellt wurde. Diese NASA 9931 genannte Maschine wurde außerdem zum Pilotentraining der angehenden Astronauten eingesetzt und begleitete die Shuttle-Mission als Transportflugzeug. Nach ihrem Einsatz als Weightless Wonder oder Kotzbomber testete das Trident Flight Research Center der NASA an dieser Maschine den Einsatz von Winglets. Im Juli 1979 erhielt diese Maschine dafür 2,7 Meter hohe Winglets an den Tragflächenenden und absolvierte damit bis Januar 1981 39 Flüge. Sie lieferten wichtige Erkenntnisse über das Strömungsverhalten und mögliche Treibstoffersparnis, kamen bei der KC-135 jedoch nie serienmäßig zum Einsatz. Die KC-135B. Der Ursprung. Nach dem Amtsantritt von US-Präsident John F. Kennedy änderten die USA 1961 ihre mit der NATO abgestimmte Militärstrategie der massiven Vergeltung hin zur flexiblen Erwiderung. Ging es bis dahin darum, nach einem feindlichen Angriff möglichst automatisiert einen allumfassenden atomaren Gegenschlag zu starten, sollte nun eine Reihe von dosierten und kontrollierten Gegenangriffen möglich sein. Dazu war es aber nötig, dass die Kommandostrukturen des SAC, also des Strategic Air Command, und darüber hinaus bis zum Präsidenten als Oberbefehlshaber auch nach der Zerstörung der SAC-Befehlszentralen am Boden noch funktionierten. Die Luftwaffe entschied sich daher für den Einsatz von luftgestützten Kommandoposten, sogenannten Airborne Command Post ACP. Für diesen Zweck hatte sie schon Mitte bis Ende 1960 fünf umgebaute KC-135A erfolgreich getestet. Die Maschinen erhielten eine Betankungsanlage, um die Einsatzdauer verlängern zu können. Auf dem Hauptdeck entstand ein Abteil mit Kommunikationsgeräten und einem Tisch für Besprechung. An der Außenseite wurden zusätzliche Antennen angebracht. Das Gesamtsystem bezeichnete das SAC auch als Post-Attack Command and Control System, PACCS. Anfang 1961 begannen die fliegenden Befehlszentralen des SAC mit regelmäßigen Einsätzen unter dem Namen Looking Glass. Bis Ende 1962 wuchs die Flotte auf 16 Stück. Gleichzeitig orderte die US Air Force 17 neue Flugzeuge für diesen Zweck, die Boeing von 1963 an als KC-135B baute und von Februar 1964 bis Februar 1965 auslieferte. Diese Kommandoposten der zweiten Generation hatten verglichen mit der älteren Version leistungsfähigere Turbofan-Triebwerke, die TF-33, zusätzliche Drahtantennen für Längswellenfunk und modernisierte Kommunikationstechnik. Auch sie konnten in der Luft betankt werden. Wegen ihrer speziellen Rolle und um sie von den anderen Tankern unterscheiden zu können, erhielten die ACPs der Baureihe 135B zum 1. Januar 1965 die Bezeichnung EC-135C. Nach der Indienststellung der neueren Version dienten die Kommandoposten der ersten Generation nun unter dem Kürzel EC-135A als Reservemaschinen und unter anderem als fliegende Relaisstation für militärischen Funkverkehr. Die Tankanlage einschließlich Teleskopausleger blieb bei all diesen Maschinen erhalten und wurde regelmäßig zum Training oder für Notfälle benutzt. Anfang 1990 rüstete die US Air Force 4 EC-135C durch das Programm PacerLink mit einer Anlage zur Satellitenkommunikation aus, äußerlich erkennbar an einem Höcker auf dem Rumpf, unter dem sich die Antenne für den Milstar-Funk verbarg. Die Looking Glass oder auch Glass-Missionen bestanden aus 8-Stunden-Schichten. Konnte die Ablösung aufgrund von schlechtem Wetter oder wegen technischer Probleme nicht stattfinden, verlängerte sich der Einsatz eines ACP um weitere 8 Stunden. Bei Bedarf wurde in der Luft nachgetankt. Die Besatzung bestand neben der eigentlichen Flugbesatzung, also Pilot, Co-Pilot, Navigator und Auslegerbediener, aus weiteren 10 bis 14 Mitgliedern, darunter ein SAC-Befehlshaber, oft ein General, mindestens aber ein Oberst. Ein stellvertretender Einsatzleiter, Spezialisten für Nachrichtendienst waren an Bord, ebenso für Datenverarbeitung und Wetter, sowie mehrere Funktechniker. Die US Air Force stationierte die EC-135 zunächst in Andrews Air Force Base in Maryland, Barksdale Air Force Base in Louisiana, auf der March Air Force Base in Kalifornien, auf der Offutt Air Force Base in Nebraska und auf der Westover Air Force Base in Massachusetts. Waren sie zuerst noch bestehenden Tanker- und Aufklärungseinheiten zugeordnet, gründete das SAC zum 1. April 1970 eigenständige Staffeln für die PACCS-Flugzeuge, die Airborne Command and Control Squadrons, kurz ACCS, und verteilte sie auf verschiedene weitere Stützpunkte der USA. Vom 3. Februar 1961 bis zum 24. Juli 1990 befand sich ständig eine solche Looking Glass Maschine in der Luft. Nur zweimal, 1963 und 1972, wurde die Mission für längstens 20 Minuten unterbrochen, als jeweils ein erkranktes Besatzungsmitglied abgesetzt werden musste. Zumindest in den 2 Jahren bis zur Auflösung des Strategic Air Command am 1. Juni 1992 startete nur noch ein Einsatz am Tag. 4 EC-135C legte die Luftwaffe 1992 und 1993 still und lagerte sie im 309. Aerospace Maintenance and Regeneration Group ein. Rund ein halbes Dutzend blieb noch bis Ende der 1990er Jahre im Dienst. Ab dem 1. Oktober 1998 übernahm die Boeing E-6 Tacoma der US-Marine die Looking Glass-Einsätze. Die Milstar-Ausrüstung wurde aus der 135C aus und in die E-6A eingebaut, die daraufhin die Bezeichnung E-6B erhielten. Die EC-135C waren auch dafür ausgerüstet, im Ernstfall den Präsidenten, seinen Stellvertreter und den Verteidigungsminister, also das National Command Authority, an Bord zu nehmen. Sie fungierten als National Emergency Airborne Command Post, also als Befehlszentrale für den Fall des Ausnahmezustands. Dafür hatten die Maschinen zusätzliche Funkgeräte zur besonders geschützten, verschlüsselten Kommunikation mit anderen Befehlsstellen. Von 65 bis 67 wurden zunächst 3C-Modelle unter dem Namen Nightwatch 3 mit moderner Elektronik und einem geräumigeren Abteil für die EU-Oberbefehlshaber ausgestattet. Unterhielten danach die Bezeichnung EC-135J. Die Air Force stationierte sie bei ihrem Hauptquartier auf der Andrews Air Force Base, nahe dem Regierungssitz Washington DC. Eine davon bestand sich ständig in Alarmbereitschaft für Nightwatch-Einsätze. Ab 1974 übernahm die Boeing E-4 diese Rolle. Das Strategic Air Command gab sie daraufhin weiter zur Joint Base Pearl Harbor Hickam auf Hawaii, wo sie dem Kommandeur der Pacific Air Forces unter dem Einsatznamen Blue Eagle bis 1993 als fliegende Kommandozentrale dienten und ältere EC-135P ablösten. Im Februar 1980 kam eine 4. J hinzu, die als EC-135C in Hickam zuvor 2 Jahre als Trainingsflugzeug für Blue Eagle gedient hatte. Eine weitere Besonderheit der C-Variante und einiger EC-135A und G war die Möglichkeit, von Bord aus ferngesteuert Starts von Interkontinentalraketen auszulösen, falls die Startzentralen am Boden etwa durch einen gegnerischen Angriff zerstört worden wären. Diese Airborne Launch Control Center waren am 31. Mai 1967 offiziell einsatzbereit. Während des Kalten Kriegs hätten im Krisenfall also 2 bis 3 ALCCs über den Raketensilofeldern der USA gekreist und auf den Befehl gewartet, die Minuteman oder Peacekeeper zu starten. Zum Glück ist das nie Realität geworden. eine ehemalige KC-135B und spätere EC-135C baute die Luftwaffe 1993 für das Air Force Material Command zu einem Testflugzeug für Laserwaffensysteme um. Ab 1993 war sie auf der Edwards Air Force Base stationiert. Sie wurde auch später Big Crow 2 genannt. Ihr Vorderrumpf trägt seither auf der Backbordseite eine komplett schwarze Lackierung, auf die eine weiße Rakete aufgemalt ist. Am Heck dieser Rakete sind starke Licht- und Wärmequellen installiert, die den heißen Rückstoßstrahl einer Rakete simulieren. Von der Kirtland Air Force Base aus sollte damit die Zieleinrichtung des Prototyps Boeing JAL-1A Airborne Laser getestet werden. Weiter ging es dann mit der KC-135D. Wir machen aus Zeitgründen allerdings jetzt mal einen Sprung zu der E-Variante. Ab 1975 gab die US Air Force die ältesten KC-135A weiter an die Reserveeinheiten des Air Force Reserve Command und der Air National Guard. Um die Leistung der rund 130 Flugzeuge zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren, wurden sie ab 1981 mit 9 Triebwerken ausgerüstet. Boeing erhielt im September 81 den Auftrag, gebrauchte Pratt & Whitney JT3D-Triebwerke von überschüssigen zivilen Boeing 707 zu überholen und gegen die J57 der KC-135A auszutauschen. Im Vergleich zu den alten Turbojets boten die JT3D-Turbofans, die militärische Bezeichnung war die TF-33, mit 80,1 kN eine um 30% höhere Schubkraft, einen 12% geringeren Treibstoffverbrauch, 60% weniger Lärm und 90% weniger Abgase. Mit dem TF-33 entfiel die für die stärksten Emissionen verantwortliche Wassereinspritzung. Ebenfalls von den ausgemusterten Boeing 707 übernahm Boeing einige Cockpit-Instrumente, das Höhenleitwerk und Gierdämpfer, ein Antiblockiersystem und die verbesserte Bremsanlage. Die umgerüsteten Maschinen erhielten also die Bezeichnung KC-135E. Durch die gesteigerte Antriebsleistung und den niedrigen Verbrauch konnte sie rund 20% mehr Treibstoff an Empfängerflugzeuge abgeben als der Vorgänger. Die Startrollstrecke verkürzte sich um rund 500 Meter. Wegen der zivilen Abstammung ihrer Triebwerke besitzen einzig die D- und E-Modelle Schubumkehr. Das erste E-Modell übergab Boeing am 26. Januar 1982 an die Luftwaffe. Bis 1991 waren rund 150 Tanker der A-Variante und einige Spezialversionen auf diese Weise modernisiert. Rund 20 KC-135E ließ die US Air Force ab 1996 weiter aufrüsten zu den R-Varianten. Ende März 2008 standen noch 67 KC-135E ausschließlich bei den Reservestreitkräften im Dienst, von denen allerdings nur 15 tatsächlich verwendet wurden. 25 Maschinen wurden zwar flugbereit gehalten, aber nicht eingesetzt, was pro Jahr und Flugzeug $121.400 kostete. Die übrigen 27 unterlagen teilweise seit Jahren einem Flugverbot, weil bei ihnen Schäden durch Korrosion im Bereich der Triebwerksaufhängungen festgestellt wurden. Im Haushaltsjahr 2008 durfte die Luftwaffe höchstens 48 KC-135E stilllegen. Die verbleibenden 37 Flugzeuge durften erst dann ausgemustert werden, wenn der Entwicklungsvertrag für das Nachfolgeflugzeug KC-X endgültig vergeben wurde. Diese E-Modelle sind mit einem Alter von bis zu 50 Jahren die ältesten noch aktiven Flugzeuge der US Air Force. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die KC-135Q und die T-Variante, und auf die gehen wir jetzt mal genauer ein. Ende der 1950er Jahre entwickelte Lockheed für den US-amerikanischen Geheimdienst CIA das Aufklärungsflugzeug A-12 Oxcart, aus der wenige Jahre später die YF-12 und schließlich die SR-71 Blackbird für die Luftwaffe hervorgingen. Und wir erinnern uns an die Blackbird-Folge, da haben wir da natürlich auch schon mal drüber gesprochen. Die hohe Fluggeschwindigkeit von bis zu Mach 3,3 und die damit verbundene Reibungshitze erforderten einen speziellen thermisch stabilen Treibstoff. Wegen der begrenzten internen Kraftstoffkapazität der A-12, also der Oxcart des Ochsenkarrens, und ihrer Nachfolger mussten sie für ihre Einsätze in der Luft betankt werden können. Für diesen Zweck finanzierte die CIA ab 1961 die Umrüstung von zunächst fast 20 KC-135A. Sie erhielten spätestens im Juni 1966 die aus der Reihe liegende Bezeichnung KC-135Q. Logisch wäre eigentlich das C gewesen, aber das Q wurde es dann halt. Zur Aufnahme des Spezialtreibstoffs PF1 dienten die Rumpftanks im Unterdeck und auf dem Hauptdeck. Während der Standardtreibstoff JP4 zur Eigenversorgung der KC-135 in den Flügeltanks unterkam. Um das PF1 trotz seiner ätzenden Wirkung transportieren zu können, wurden die Kraftstoffleitungen und Tanks mit keramischen Beschichtungen versehen. Als die Luftwaffe Anfang der 1970er Jahre das PF-1 durch das weniger aggressive JP-7 ersetzte, konnte das herkömmliche Kraftstoffsystem wieder installiert werden. Die KC-135Q nahm bis zu 33,8 Tonnen Spezialtreibstoff und 49,9 Tonnen JP-4 auf. Es war also auch möglich, nach dem Durchspülen der JP-7-Kraftstoffanlage in allen Tanks JP-4 zu transportieren und weiterzugeben. Die Q-Version war also nicht nur auf die Luftbetankung von A-12 und SR-71 beschränkt, sondern hatte auch andere Flugzeugtypen versorgt. Außerdem gab es noch weitere Änderungen bei der KC-135Q, zum Beispiel im Bereich Avionik, spezielle Peilsender, Funkgeräte, Blinklichter und Scheinwerfer und so weiter. Bis Ende 1966 standen 21 KC-135Q zur Verfügung. 1967 rüstete die Luftwaffe noch einmal 35 A-Modelle um, sodass insgesamt 56 Q-Versionen entstanden. Allerdings erhielt nur 21 davon die komplette Avionikausrüstung. Der Einsatz der ersten Q-Variante begann unmittelbar nach dem Erstflug der A-12 im April 1962. Die ersten Betankungsversuche fanden noch im gewöhnlichen JP-4-Modus statt. Statt der Einführung der S-71 im Jahr 66 waren die Q-Modelle zusammen mit ihrer auf der Beale Air Force Base in Kalifornien stationiert und gehörten zur 903. Luftbetankungsstaffel des Strategic Air Command. Zur Unterstützung der Aufklärungsmissionen wurden KC-135Q zusammen mit den A-12 und SR-71 verlegt, unter anderem ab 1967 zur Kadena Air Base auf Japan oder zur Royal Air Force Base Mildenhall in Großbritannien. Seit 1981 wird die Q-Variante durch die KC-10 Extender entlastet, die ebenfalls die Blackbird betanken kann. Nachdem die US Air Force die SR-71 Anfang 1990 außer Dienst gestellt hatte, diente die Q-Version als ganz normales Tankflugzeug oder transportierte Spezialtreibstoff für die U-2 Dragon Lady zu deren Einsatzorten. Zwei KC-135Q gingen bei Unfällen verloren. Am 3. Juni 1971 stürzte eine Maschine beim Anflug auf die Torrejón Air Base in Spanien ab, wobei alle 5 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Eine Maschine fing am 8. Februar 1980 bei der Betankung auf der Plattsburgh Air Force Base New York Feuer und wurde stark beschädigt. Der Rumpf diente anschließend noch als Testobjekt für Antennenmontagen. Zwischen Mitte 1993 und Ende 1995 ließ die Air Force alle 54 verbliebenen KC-135Q mit neuen Triebwerken des Typs F-108 ausrüsten und brachte sie so auf den technischen Stand der R-Version. Sie erhielten anschließend die Bezeichnung KC-135T. Und wo wir jetzt schon so oft über die R-Version gesprochen haben, gehen wir doch mal auf diese genauer ein. Denn Mitte der 1970er Jahre plante die US Air Force die Modernisierung ihrer Tankerflotte. Das Verteidigungsministerium hatte ein Programm gestartet für ein neues kombiniertes Tank- und Transportflugzeug. Das war seinerzeit der Advanced Tanker Cargo Aircraft, kurz ATCA. Aus diesem ging schließlich 1980 die KC-10 Extender hervor. Nach dem Ende der Einsätze im Vietnamkrieg gab das SAC rund 130 KC-135 an die Reservestreitkräfte ab. Die verbliebenen Tanker sollten aufgewertet werden, um sie effizienter einsetzen zu können. 5 Vorschläge schafften es ab 1970 in die engere Wahl. Der mit 10,6 Millionen US-Dollar pro Flugzeug teuerste und aufwendigste sah vor, die J57 Turbojet-Triebwerke durch moderne Turbofans zu ersetzen und neu konstruierte Tragflügel mit superkritischem Profil zu installieren. Nach dem billigsten und ungewöhnlichsten Entwurf sollten die KC-135 eine gemischte Motorisierung erhalten, indem jeweils nur die beiden inneren Triebwerke erneuert würden. Boeing startete also 1979 seine letzte für zivile Zwecke gebaute Boeing 707 mit Turbofan-Triebwerken des Typs CFM56-2 aus und unternahm 1980 mit dieser Boeing 707-700 eine Werbetour über 15 Luftwaffenstützpunkte, um möglichst vielen Piloten und Offizieren den neuen Antrieb vorzustellen. Schließlich entschied sich die Luftwaffe für genau diese Motorisierung, aber gegen neue Tragflügel. Allerdings ließ sie unabhängig davon zwischen 1975 und 1988 die Beplankung der Tragflächenunterseite aller KC-135 erneuern, um deren Lebensdauer zu erhöhen. 1981 erhielt Boeing den Auftrag, die über 400 KC-135 des SAC aufzurüsten. Neben den CFM56-Triebwerken, die militärische Bezeichnung dafür ist F-108-CF-100, gehörten dazu unter anderem auch 2 Hilfstriebwerke statt wie bisher eines. Ein verstärktes Fahrwerk, ein von 46,5 auf 50,6 Quadratmeter vergrößertes Höhenleitwerk und über 20 weitere technische Änderungen. Und ihr könnt es euch schon vorstellen, die modernisierte Tankerversion erhielt die Bezeichnung KC-135R. Das erste Exemplar verließ am 22. Juni 1982 Boeings Werkshallen in Wichita, Kansas und flog erstmals am 4. August desselben Jahres. Als Prototyp fungierte die 610293, ein ehemaliger fliegender Kommandoposten, also die EC-135A des SAC. Diese hat schon seit Anfang der 1960er Jahre selbst in der Luft betankt werden konnten. Das kam der Flugerprobung des R-Modells zugute, da so die Leistungen bei verschiedenen Fluggewichten leichter ermittelt werden konnten. Tatsächlich verbesserten sich die Flugleistungen durch den neuen Antrieb enorm. Bei einem typischen Einsatzprofil, also Start, 3700 Kilometer Flug zum Rendezvous, 3700 Kilometer Flug zurück zur Basis, kann eine KC-135R maximal 31,8 Tonnen Treibstoff übergeben. Eine KC-135A konnte nur 18,1 Tonnen übergeben. Außerdem, die Schubkraft stieg um rund 70% auf 98,5 kN. Der Verbrauch sank um weitere 25% und die Lärmemission um 96%. Ein entscheidender Pluspunkt sind auch die niedrigen Wartungs- und Betriebskosten. Im Grunde erbringen zwei R-Modelle die gleiche Leistung wie drei A-Modelle. Bei Langstreckeneinsätzen übertraf die Leistungsfähigkeit der R sogar die KC-10, da diese bei hohem Gewicht relativ viel Treibstoff für den Eigenverbrauch benötigt. Insgesamt rüstete Boeing bis Juni 2005 also 345 A-Modelle und 20 E-Modelle der US Air Force zur R-Version auf. Außerdem rund 25 Exportmodelle für Frankreich, Singapur und die Türkei. 8 KC-135R der US-Luftwaffe können selbst in der Luft betankt werden, weil sie vorher schon für spezielle Aufgaben eingesetzt waren, etwa als mobile Befehlsstation des SAC oder als Aufklärer. Sie gehören seit 1994 zum 22. Luftbetankungsgeschwader auf der McConnell Air Force Base. 20 Maschinen besitzen an der Unterseite der Tragflächenenden Halterungen für externe Betankungsbehälter des Typs MK-32B. Darüber können gleichzeitig zwei Flugzeuge der US-Marine, also der US Navy, oder andere NATO-Staaten mittels Schlauch und Fangtrichter betankt werden. Der Einsatz der KC-135. Starten wir mit dem Kalten Krieg. Die regulären Einsätze der KC-135 begannen Ende 1957. Sie versorgten unter anderem die fliegenden Kommandoposten des Strategic Air Command über dem Gebiet der USA und betankten in der Operation Chrome Dome die B-52 Stratofortresses, die in den 1960er Jahren ständig mit Atomwaffen in der Nähe der Sowjetunion patrouillierten. Ein Teil der Tankerflotte befand sich während des Kalten Krieges in ständiger Alarmbereitschaft am Boden und im Ernstfall die strategischen Bomber des SAC bei einem Erst- oder Zweitschlag zu unterstützen. Dazu kamen die Spezialeinsätze des KC-135Q zur Betankung des Höhenaufklärers SR-71 Blackbird. Nach dem Ende des Kalten Krieges und der Auflösung der SAC im Juni 92 übernahm das Air Mobility Command die US Air Force Tankerflotte. Kampfeinsätze. Am 9. Juni 1964 kam die KC-135 zum ersten Mal bei Kampfhandlungen zum Einsatz, als sie über Vietnam Kampfflugzeuge des Typs F-100 Super Sabre betankte, die anschließend Ziele in Laos angriffen. Die Einsätze in Südostasien begannen schon im Oktober 61 mit der Unterstützung von Aufklärungsflügen, und von Mitte 62 bis Ende 1963 begleiteten 200 KC-135 insgesamt 29 Verlegungen von Kampfjets in die Krisenregion. Im Vietnamkrieg waren bis zu 172 KC-135 vor Ort, verteilt hauptsächlich auf die Stützpunkte Kadena Air Base in Japan, die Utapao Air Base in Thailand, die Anderson Air Force Base in Guam und Clark Air Base auf den Philippinen. Während des Krieges flogen die Stratotanker insgesamt 194.687 Einsätze. Sie führten 813.878 Luftbetankungen durch und übergaben dabei rund 4,07 Millionen Tonnen Treibstoff. Unfassbar. Im Zweiten Golfkrieg kamen die Tanker während der ersten 22-wöchigen Phase Desert Shield, also ab August 1990, 13.168 Mal zum Einsatz und betankten 28.857 Empfängerflugzeuge mit rund 160.425 Tonnen Treibstoff. In den anschließenden 6 Wochen von Desert Storm absolvierten 262 KC-135 13.587 Einsätze und rund 40.781 Betankungen mit 234.562 Tonnen Sprit. Während dieses Golfkrieges setzte die Luftwaffe erstmals die modernere KC-135R-Version im Kampf ein, die bei oft heißer und feuchter Witterung die Arbeit von zwei KC-135A oder Q leistete. Am Kosovo-Krieg, also die Operation Allied Force 1999, nahmen 151 KC-135 teil. Während der Invasionsphase des Irakkriegs in der Operation Iraqi Freedom von März bis Mai 2003 flogen 149 KC-135 und 33 KC-10 der US Air Force über 6000 Einsätze und transferierten dabei mehr als 136.000 Tonnen Kraftstoff. Und das ist auch interessant. Obwohl die KC-135 auch ein Transportflugzeug ist, wurde sie eher selten in dieser Rolle eingesetzt. Zum einen gab es mit der C-135A und B reine Frachtervarianten. Zum anderen verfügte die Luftwaffe, also die US Air Force, ab 1965 mit der C-141 Starlifter und später mit der C-5 Galaxy und der C-17 Globemaster III über geeignetere Transporter mit leichter zugänglichem und größerem Laderaum. Im Jahr 2006 beförderten die über 200 KC-135 des Air Mobility Command nur rund 284 Tonnen Fracht gegenüber 1732 Tonnen der 59 KC-10 und über 200.000 Tonnen der rund 150 C-17. Zwischenfälle. Insgesamt gingen 76 Flugzeuge der Boeing C-135-Familie durch Abstürze und Unfälle verloren. In den Anfangsjahren sind mehrere KC-135A während der kritischen Startphase verunglückt. Fiel ein Triebwerk aus oder versagte die Wassereinspritzung, konnte die Maschine oft nicht mehr abgefangen werden. Die übrigen Verluste hatten meist technische Defekte, Wartungsfehler oder schlechtes Wetter in Verbindung mit Pilotenfehler als Ursache. Keine Stratotanker ist durch direkte Feindeinwirkung verloren gegangen. Nur 4 Stratotanker sind bei der eigentlichen Luftbetankung verunglückt. Der folgenschwerste derartige Vorfall ereignete sich am 17. Januar 1966 über der spanischen Mittelmeerküste. Während eines Chrome Dome Einsatzes stieß eine KC-135A mit einer B-52G zusammen, woraufhin beide Flugzeuge nahe Palomares abstürzten und 7 der insgesamt 11 Insassen starben. 2 der 4 Wasserstoffbomben der B-52 wurden dabei beschädigt und kontaminierten den Boden. Eine weitere Bombe konnte erst im April 1966 aus dem Mittelmeer geborgen werden. Und der folgende Vorfall wird wahrscheinlich vielen Leuten hier in Deutschland noch in Erinnerung sein. Denn eine KC-135E der Washington Air National Guard stürzte am 13. Januar 1999 bei einem Durchstartversuch am deutschen NATO-Flugplatz Geilenkirchen ab. Die Ursache für das Unglück, bei dem alle 4 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen, war eine fehlerhafte Stellung des Trimruders des Höhenleitwerks. Es konnte jedoch nicht eindeutig geklärt werden, ob dies auf einen technischen Fehler oder Fehlbedienung zurückzuführen war. Zum Gedenken der Opfer befindet sich in der Nähe der Airbase Geilenkirchen noch immer ein Gedenkstein, der Gedenkstein in Hohenbusch. Wenn ich mal in der Nähe bin, werde ich da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gegenwart und Zukunft der KC-135. Von den insgesamt 732 für die US Air Force gebauten Stratotankern betrieb sie Ende März 2008 noch rund 490. Aufgeteilt auf die verschiedenen Varianten entfielen 67 auf die KC-135E, 365 auf die R und 54 auf die T-Modelle. Davon gehörten etwa 200 zur aktiven Air Force, die meisten zum Air Mobility Command, aber auch die Pacific Air Forces und die United States Air Forces in Europe unterhalten einige Staffeln. Die Air National Guard verfügt 2007 über 24 Staffeln mit 250 Stratotankern und repräsentierte damit 45% der gesamten Tankerflotte. 84 KC-135 entfielen auf das Air Force Reserve Command. Einige Maschinen sind außerdem für Testzwecke beim Air Force Material Command im Einsatz. Im Februar 2011 wählte die US Air Force die Boeing KC-46 als Nachfolger für die KC-135 aus. Und hier wie immer zum Ende einer jeden Folge schauen wir uns doch mal die technischen Daten an. Am Beispiel der wichtigsten Variante, nämlich der KC-135R. Betreiberländer sind neben USA, Singapur, Türkei und Frankreich. Die Indienststellung war Juli 1984 in den USA. Länge 41,5 Metern, Spannweite 39,9 Meter, Höhe 12,70 Meter, Tragflügelfläche 226 Quadratmeter. Antrieb, wir hatten es vorhin schon gesagt, die F108-CF100 Triebwerke mit je ungefähr 99 kN Schub. Das ergibt eine Höchstgeschwindigkeit von 980 km/h und eine Marschgeschwindigkeit von 850 km/h. Die Reichweite der R-Version liegt bei ungefähr 17.700 Kilometer, die Dienstgipfelhöhe 15.200 Meter. Das Leergewicht ist 54,1 Tonnen und die maximale Zuladung beträgt 37,6 Tonnen Fracht oder 37 Passagiere oder 92 Tonnen Treibstoff. Das maximale Startgewicht liegt bei 146,3 Tonnen und die Startrollstrecke beim maximalen Startgewicht beträgt 2500 Meter. Die Besatzung sind 3 Leute, Pilot, Co-Pilot und der Auslegerbediener. So, liebe Leute, das ist alles, wofür wir in dieser Folge Zeit haben. Und hey, wenn ich auf die Uhr schaue, dann haben wir uns ja schon echt viel Zeit für die KC-135 genommen. Das liegt aber auch daran, dass es einfach so viele spannende und super interessante Details zu ihr gibt. Und an der Stelle wollen wir auch noch einmal ein dickes Lob an die Wikipedia-Autoren des Artikels zur KC-135 aussprechen. Echt richtig gute Arbeit, Leute. Wir finden, der deutsche Artikel ist sogar besser als die der amerikanischen Version, also sprich in Englischen. Nicht umsonst ist der Artikel im Jahr 2007 in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen worden. Also wir finden vollkommen zu Recht, herzlichen Glückwunsch. In der nächsten Folge, das wird wieder eine Bonusfolge, reiten wir auf den rauchenden Abgasstrahlen der legendären F4 Phantom 2 in den Himmel. Wenn ihr also Phantom-Fans seid und alles über ihre Geschichte, die Entwicklung, das Design und ihre Einsätze erfahren wollt, dann könnt ihr euch auf diese Bonusfolge freuen. Ach, und wenn ihr noch keine Bonusfolgenhörer seid und wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, wir haben euch dazu eine extra kleine Folge gemacht. Die findet ihr zwischen der Folge 27 zur Boeing 777 und der Folge 28 zur E4 Hawkeye. Also ich freue mich wie Bolle auf die F4 Phantom, eines meiner Lieblingsflugzeuge. Das wird super. Das war Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte uns gerne und lass uns ein Abo in deiner Podcast-App da. Vergesse nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Roger that. Bravo, close that, you copy. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Den Link zum Wikipedia-Artikel findest du in der Folgenbeschreibung. Dies ist eine Produktion von Fightertown Productions, gelesen von mir, Markus Jahn. 135, 50, 60.